Meine Lieben, als ich die Veranstaltung von heute Abend auf der Facebook-Seite, auf meiner Facebook-Seite gepostet habe, hat einer drunter geschrieben: Bischof, you made my day. Mit einem katholischen Pfarrer über Sex reden. Sie haben Humor. Ihr wisst, dass ich versuche, so gut es geht, zölibatär zu leben. Und so gut es geht bedeutet in Gedanken, Worten und Werken. Ja, nur mal, Jesus legt einen strengen Maßstab an das Thema an. Wenn er in der Bergpredigt sagt, wer eine Frau nur lüstern anschaut, hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Außerdem, wenn man sich entscheidet, zölibatär zu leben, dann glaube ich, ist es gut zu wissen, auf was man verzichtet. Nicht unbedingt so, dass man alles durch und ausprobiert haben muss, aber zumindest, dass man sich selbst einigermaßen kennt und intensiv darüber nachgedacht hat, ob das für einen möglich ist. Deswegen versuche ich mit euch heute über dieses Thema nachzudenken. Aber die ganze Serie heißt Herzenswesen. Und ich glaube, ich habe schon immer wieder mal gesagt, dass im Grunde das ganze Ringen um unser geistliches Leben und unser Menschsein und unser Glaube sich am intensivsten in unserem Herzen abspielt. Und dass im Grunde der Kampf auch in der Welt, das Ringen zwischen Gut und Böse, ein Ringen, ein Kampf um unser eigenes Herz und um das Herz von jedem von uns ist. Und ich möchte euch, weil ich dieses Wort Herz, das ist zugleich natürlich ein missbrauchtes und auch verbrauchtes Wort, aber es ist ein tief biblisches Wort, das immer und immer wieder in der Schrift vorkommt, das auch Jesus ganz oft verwendet. Möchte euch nochmal versuchen darzulegen, was eigentlich Herz bedeutet. Was ist eigentlich der Mensch so in seiner Gesamtheit und wo passt da das Herz hin? Wir haben alle Verstand, das ist das, was den Menschen als Menschen auszeichnet. Wir haben alle Gefühle, wir haben einen Leib, da haben wir das letzte Mal drüber nachgedacht. Der Leib ist auch der, wo unser Triebleben, Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, das Bedürfnis oder Fortpflanzung nach Fortpflanzung verankert ist. Und wir haben einen Willen. Der Wille ist richtig zentral, weil der Wille im Prinzip unser ganzes Leben antreibt und steuert. Ne? Du tust, was du willst. Jetzt, von was wird der Wille beeinflusst? Natürlich von unserem Denken. Wenn wir nichts erkennen, können wir nichts wollen. Ich muss irgendwie was verstanden haben, bevor ich was will. Aber natürlich wisst ihr auch, ich habe auch Hunger und dann will ich was essen. Ja, und habe Durst und will was trinken und will auch sonst noch alles Mögliche. Das kommt stark aus meiner leiblichen oder emotionalen Seite. Das will ich auch. Und jetzt geht es um die Frage, was ist in dem ganzen Kontext das Herz? Das Herz ist die Mitte der Person. Das Herz ist der Mensch in seiner Ganzheit, in seiner Mitte. Der Sitz des Gewissens. Ich habe schon oft gesagt, die deutsche Vorsilbe G bedeutet manchmal Ganzheit. Ja, G, Birge, G, Biss, alle Zähne. Gewissen ist irgendwie das umfassende Wissen des Menschen um das, was gut und böse, was richtig und falsch ist. Sitz des Gewissens in deinem Herzen. Das ist eigentlich der Ort der inneren Einheit von Wollen, Denken und Fühlen. Also im Grunde soll das in deinem Herzen, dein Erkennen zusammengehen mit deinem Fühlen, mit deiner Emotion und mit dem, was du willst. Als Mensch, die tiefsten Entscheidungen deines Lebens triffst du in deinem Herzen und die wichtigsten Entscheidungen. Das ist nicht einfach, vielleicht hat es jemand schon mal probiert. Man kann manchmal, wenn man irgendwas entscheiden muss, eine Checkliste machen und sagen, was jetzt alles vorteilhaft und was nachteilhaft ist, und dann hat man eine Riesenliste von Vorteilen und vielleicht eine kleine Liste von Nachteilen und man entscheidet sich doch für die nachteilige Seite, weil man irgendwie aus dem Herzen anders denkt als nur rational. Ja. Und es ist eigentlich im Grunde der Wohnort Gottes, der Ort, wo du am tiefsten ins Gebet kommst, wenn du da hineinfindest. Es ist allerdings, und das ist unser Problem, das habe ich gerade angedeutet, der Heilung bedürftig, der Wiederherstellung und der Reinigung. Jesus benutzt dieses Wort Herz durchaus auch in einem sehr negativen Sinn, zum Beispiel wenn er mit den Pharisäern streitet, ob man sich vor dem Essen die Hände waschen soll und so, und dass die haben viele Reinigungsvorschriften, das ist nicht alles nur sinnlos. Aber Jesus sagt, Freunde, das Eigentliche spielt sich im Herzen ab. Dort kommen her die bösen Gedanken, dort kommt her die Unzucht, dort kommt her der Diebstahl, der Mord, der Ehebruch, zählt alles Mögliche auf, was alles aus unserem Herzen kommt. Weil wer meint, er hat immer schon ein heiles oder ein reines Herz, der ist echt auf dem Holzweg. Wenn wir das hätten, bräuchten wir keine Erlösung. Also jetzt, was heißt es eigentlich, wenn der Wille Liebe ist? Also was heißt eigentlich Liebe? Ich werde das gleich nachher noch ausdifferenzieren. Aber Liebe in unserem Sinn heißt, ich will das Gut des anderen als anderen. Ich will das Gut des anderen als anderen ist deswegen wichtig, weil wir meistens das Gut des anderen wollen, aber nur, wenn ich auch was davon habe. Ich will das Gut des anderen für mich. Ich mag dich schon, aber für mich. Oder solange du so bist, wie ich gern hätte. Ja, das ist noch nicht so wirklich Liebe, aber wenn der Wille, das Wollen, das Gut des anderen ist, du darfst auch zu dir selber gut sein, ne? Das ist nicht so ausschließlich, aber wir kennen vielleicht, oder wenn wir sensibel sind, den Unterschied zwischen blankem Egoismus und der rechten Sorge um sich selbst. Ne? Da gibt es nochmal einen Unterschied. Aber wenn der Wille Liebe ist, dann ist der Verstand und deine Leibdimension mit integriert, dann bist du ein Mensch, der irgendwie ganzheitlich ist, authentisch ist, echt ist, weil du irgendwie aus einem geheiligten oder gereinigten oder liebevollen Herzen lebst. Wenn es andersrum ist, wenn der Wille ichhaft ist, dann bindet er sich stark an den Leib oder den Trieb oder an den Verstand. Ich mache ein Beispiel. Ich habe in meinem Auslandsstudium in England mal einen jungen Mann kennengelernt. Der war 22 und hat im zarten Alter von 22 schon 7 Bücher veröffentlicht gehabt. Also totaler Kopfmensch. Und er hat so die tiefe Sehnsucht nach Kontrollverlust gehabt, deswegen hat er sich immer wieder maßlos besoffen, damit er irgendwie mal aus dieser Überdimension des kontrollierten Verstandeshaften rauskommt. Das schlägt dann einfach nur um in Kontrollverlust, aber das kriege ich nicht anders als durch mich betrinken, durch Rausch. Nicht durch, ich bin ein Mensch, der... Also nicht durch die Haltung, ich möchte mich selber überschreiten auf den anderen hin, möchte mich vergessen können auf eine Sache hin, auf ein Spiel hin, auf etwas, sondern ich kriege das nicht hin, ich bin zu sehr kopfgesteuert oder ich bin zu sehr bauchgesteuert und dann habe ich, deswegen habe ich so eine gestrichelte Linie da reingemacht, dann ist das Herz irgendwie gebrochen. Noch eine andere Grafik, wo ich versuche, das zu zeigen, der Sitz. Also wenn du gewissermaßen ein oberflächliches Herz hast, dann bist du meistens zerrissen, getrieben, dann ist deine Identität nicht gesichert, dann sehnst du dich immer noch nach mehr, weiß ich was, Anerkennung, Macht, Reichtum, Geld, körperliches Wohlbefinden, und dein Blick wird eng. Das heißt, du kreist dich vor allem um dich, wenn du ein gebrochenes Herz hast, in dem Sinn, dass du oberflächlich bist. Wenn sich jetzt jemand ertappt fühlt, willkommen im Club, wir sind alle auch so unterwegs. Ja? Das ist nicht so, dass wir alle schon geheilt wären. Wenn wenn du getauft bist, dann ist gewissermaßen in die tiefen Dimension deines Herzens der Heilige Geist schon eingezogen. Die Frage ist, ob er durchkommt, ob er die ganze Dimension, die wir Herz nennen, schon durchdringen kann. Und gewissermaßen die Trieb-, die Leibdimension, die Verstandes-, die Erkenntnisdimension schon auch mit einen kann, dass du ein ganzer Mensch wirst. Das heißt, diese Klappe habe ich jetzt mal so aufgemacht. Und wenn das passiert, wenn es gewissermaßen einen inneren Durchbruch gibt, wenn du deinen Verstand mit deinem Herzen zusammenbringst, deine Gefühle mit deinem Herzen zusammenbringst, auf einmal wird dein Herz weit und es hat Platz für viele und du kriegst eine gesicherte Identität, weil du auf Gottes Gegenwart vertraust. Du lernst tiefer das Schöne, Gute, Wahre am anderen wahrzunehmen, auch wenn dir nicht passt. Du lernst, auf die Gegenwart Gottes zu vertrauen, auch dann, wenn es nicht so rund läuft oder wenn du in Not bist. Du wirst versöhnt mit dir selber, dem anderen, mit Gott. Du bist freier zu lieben, ohne Gegenleistung. Wir glauben, dass das ist, was die Schrift meint, wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn einer nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht schauen. Oder wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Du weißt, dass du Kind des Vaters bist und vertraust darauf. Du wirst innerlich heiler und reiner. Deine Sexualität wird, und jetzt sind wir bei dem Thema, bei dem Punkt, tiefer, geordneter, schöner, gefühlvoller, leidenschaftlicher. Ja, wichtiger Punkt, gehe ich jetzt gleich noch tiefer drauf ein. Du verlierst auch die Ängste und Zerrissenheit, du bist weniger ausgeliefert an Triebe, Emotionen und leibliche Bedürfnisse oder an die weniger ausgelieferte Versuchung, den anderen an dich zu binden und festzuklammern, damit endlich auch jemanden hast, der dich gern hat und der bei dir bleibt. Also so viel einfach nochmal zu der Frage nach dem Herzen. Im Grunde ist die Frage immer, wie sehr darf der Heilige Geist oder Jesus, der Glaube an Jesus in dir, existenziell Gestalt annehmen? Wie sehr lässt du ihn in dein Leben hinein? Wenn du es tust, bezeugt die Schrift, bezeugt die Geschichte unserer Kirche, unseres Glaubens, wird dich das verändern. Und was macht es jetzt mit dem Thema? Ach so, das ist der letzte Punkt. Bitte nicht denken, da gibt's keine oder da gibt's ein Vorher und Nachher im Sinn von, jetzt bin ich getauft und jetzt ist alles komplett anders. Nee, es ist ein Weg. Es ist ein Weg der Heilung, der Reinigung, des Ringens. Und es gibt da auch Rückschläge und Rückfälle, aber wir sind miteinander auf dem Weg. Ja? Und es gibt tatsächlich auch Fortschritt. Gott sei Dank. Also, und wie ist das jetzt nun mit Sexualität? Zunächst einmal, wir haben im Deutschen leider nur das Wort, dieses eine Wort, Liebe. Und auch das ist vielleicht neben dem Wort Gott und ähnlich wie mit dem Herzen das am meisten missverstandene und missbrauchte Wort der Welt wahrscheinlich, ne? Wir sagen zum Beispiel für Sexualität Liebe machen. Und machen ist schon irgendwie ein komischer Begriff für das, was eigentlich Liebe meint. Ne? Also Liebe kann man nicht einfach machen. Im Griechischen und das damit auch im Neuen Testament oder in der griechischen Philosophie gibt es drei Begriffe dafür, die ich nochmal kurz unterscheiden mag. Wenn ich sie unterschieden habe, werden sie euch allen klar sein, glaube ich, weil es überhaupt nicht schwierig ist, das zu verstehen. Im Griechischen gibt es den Eros, das ist die sinnlich-erotische Liebe, sehr stark leiblich, sehr stark begehren, sehr stark auf Vereinigung, körperliche Vereinigung hindrängend. Es ist der Wunsch nach leiblichem Berühren und berührt werden. Es hat eine starke emotionale Komponente. Viele unserer verschiedenen Emotionen sind sehr stark leiblich gebunden. Es gibt auch tiefe geistige Emotionen, intensive Freude an, weiß ich was, an einem Kunstwerk zum Beispiel ist stärker geistig, aber andere Emotionen sind stark leiblich gebunden. Und natürlich ist der Eros auch angetrieben von dem Trieb zur Fortpflanzung, der uns auch als Naturwesen inne ist. Das ist der Eros, ne? Und der wird auch immer wieder, zum Beispiel, Sie gehen an irgendeinem Bordell vorbei, da hängt auch ein Herz draußen und da geht's um Liebe und um Liebe machen. Ja, ist nicht völlig verkehrt, weil es natürlich eine Komponente ist, die zu unserer Leiblichkeit gehört, aber andererseits ist es auch irgendwie pervertiert, weil es um Liebe gegen Geld geht und sowas, ne? Philia, das ist die andere Liebe, also ein anderer griechischer Ausdruck für Liebe, haben wir zum Beispiel in dem Wort Philadelphia, Es ist nicht der Käse, sondern es heißt Bruderliebe oder Geschwisterliebe. Adelphos ist der Bruder und Philia ist eigentlich die Freundschaftsliebe, die Freundesliebe oder eben dann die brüderliche, geschwisterliche Liebe. Aber meistens, wenn sie so dasteht, meint man den Freund. In Lateinischen ist es dann die Amicitia und der Eros ist Amor. Es hat einen stärkeren geistigen Aspekt, auch wenn es wenn die Sehnsucht gibt, mit dem Freund, mit der Freundin zusammen zu sein, meistens oder im Grunde immer wächst und wird erweckt, die Philia durch gemeinsame Bezugnahme auf irgendwas, was uns verbindet. Wir teilen dieselbe Leidenschaft für, weiß ich was, für Sport, für Theologie, für Musik, für irgendwas. Und du wirst Freund, Freundin, weil du miteinander ein Thema hast oder eine Wellenlänge hast. Und das beruht auf Gegenseitigkeit und natürlich auch auf gegenseitigen Nutzen. Freunde nützen sich auch gerade darin, dass sie einander helfen, dienen oder einfach nur aneinander und miteinander Freude hat. Und es führt auch zur Entdeckung der Tiefe und Schönheit und dem Reichtum des anderen. Aber ganz oft ist es so, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wenn das Interesse an dem Gemeinsamen irgendwie verschwindet, dann verschwindet manchmal auch die Freundschaft. Ich persönlich mag einfach ein Beispiel sagen, ich habe einen sehr guten Freund aus der Schulzeit, das ist eine sehr intensive Nähe gewesen und das hat uns bis zu meinem 30. Lebensjahr fast durchgetragen. Aber als ich mein Leben verändert habe und Ordensmann geworden bin, konnte er einfach nicht mitgehen. Das hat mein Leben bestimmt, dann ab da, und er hat sich ganz schwer getan, auf das einzulassen, und ab da war es mehr oder weniger eine sehr lose Verbindung, sehr lose Freundschaft. Ist so im Leben, manchmal vergeht es und ist auch oft nicht für die Ewigkeit. Das, was in der Schrift die wichtigste Form der Liebe ist, ist die Agape. Und die Agape ist die Liebe, die sich verschenkt, die Liebe, die umsonst gibt, die sich umsonst gibt, die den anderen meint, weil er ist oder sie ist, das Gut des anderen als anderen suchen, die sorgt sich um das Wohl des anderen, ohne was zu erwarten. Und kommt da noch was? Und es ist tatsächlich die Liebe, mit der Gott liebt. Das ist die Liebe, mit der Jesus liebt. Und wir glauben nun, dass es möglich ist, dass diese Liebe von in uns Raum einnimmt, von uns Besitz ergreift, dass wir als Christinnen und Christen befähigt werden, so zu lieben. Im Johannesevangelium steht es sehr, sehr deutlich: Daran soll die Welt euch erkennen, dass ihr einander mit der Liebe liebt, mit der ich euch geliebt habe. Sehr deutliche Ansage, gerade im Johannesevangelium. Bis dahin, dass der sogar die Feinde lieben kann, was eigentlich jetzt im Blick auf Philia oder Eros völlig unnatürlich ist. Also da hasst mich einer oder will mich vernichten und ich soll den jetzt segnen und lieben und für den beten und wo am Ende die Füße waschen oder, ne? Das ist eigentlich wieder unsere Natur. Aber es ist die Liebe, mit der Gott liebt. Es ist die Liebe, die am Kreuz hängt. Sexualität. Der Glaube sieht den Menschen immer ganzheitlich, eben in dieser Einheit von Seele, Leib, Geist. Personal ist ein philosophischer Ausdruck dafür. Wir meinen die ganze Person. Der Mensch, der von Christus berührt ist, habe ich gerade gesagt, kann anders leben und beginnt, ein Mensch zu werden, der tiefer integriert ist. Integriert, also geeint in den verschiedenen Dimensionen. Der Thomas von Aquin sagt mal an einer schönen Stelle oder an mehreren, dass die Liebe eine vis concretiva ist. Ein vis ist die Kraft und concrescere heißt zusammenwachsen. Die Liebe ist eine Kraft, die den Menschen zusammenwachsen lässt, dass er irgendwie geeint ist, aus dem einen, aus der einen Mitte leben lernt. Wenn aber Christus in dir wohnt, wie der Paulus sagt, wenn dein Leib Tempel Gottes ist, wie wir gesagt haben, Und wenn die Johannes Paul II. Sagt, der Leib, die einzige Ort ist, wo wir göttliche Gegenwart sinnlich sichtbar erfahren können, dann hat das alles, was du mit deinem Leib tust, eben auch massive Bedeutung. Das ist dann nicht einfach wurscht. Ganz besonders in dem Akt, der Menschen zutiefst verbindet und der zugleich lebensspendend ist. Also wir haben gerade in der Schriftstelle, Jesus nimmt da auf den Anfang der Schöpfung Bezug und sagt, die Menschen werden ein Fleisch, Mann und Frau werden ein Fleisch und es ist zugleich ein lebensspendender Akt. Und was tun wir, wenn wir ein Kind zeugen? Dann zeugen wir ein gottfähiges Wesen. Das heißt, wir nehmen teil an dem Akt, an dem Schöpfungsakt Gottes, weil wir als reine Menschen können kein gottfähiges Wesen zeugen. Das heißt, er muss da irgendwie im Spiel sein. Die Schrift sagt, das passiert dadurch, dass er im Augenblick der Glaube sagt, unser Glaube, dass er im Augenblick der Zeugung da gewissermaßen die Seele erschafft und wirkt. Also das ist im Grunde heiliges Geschehen. Das heißt, Sexualität, wenn wir es ganzheitlich nehmen, dann schließt es alle Dimensionen ein, die erotische, die freundschaftliche, die hingebungsvolle Liebe und die Offenheit auf Weitergabe des Lebens. Also Eros, Philia und Agape, wenn wir denn Christen sind. Und sie zielt daher auf das Ganze des Lebens miteinander. Sexualität, und das ist jetzt ganz wichtig, ne? Wir glauben manchmal, dass Christentum im Blick auf Sex komisch ist oder leibfeindlich oder lustfeindlich. Und ja, vielleicht gab es, jetzt spreche ich für die katholische Tradition, vielleicht gab es auch Traditionen, wo man gewissermaßen die Dimension der Fortpflanzung stärker betont hat und das Wohl der Gatten, die Freude an dem Akt eher vernachlässigt hat oder eher als gefährlich angesehen hat. Aber wenn Agape unsere Leiblichkeit, unsere Emotionalität, unsere Freundschaft durchdringt, dann wird das nicht weniger, sondern tiefer und mehr. Versteht ihr? Es ist nicht so, jetzt kommt die reine Liebe in dich hinein und die andere, die wird dann eliminiert und muss kapitulieren und weichen, sondern du bist ein ganzer Mensch. Du bleibst ein Mensch mit Gefühlen und mit Leiblichkeit und es wird durchdrungen von deiner Fähigkeit, dich hinzugeben. Ich sage manchmal, wisst ihr, wenn wir sagen, jemand ist vergeistigt, dann meinen wir in der Regel, vergeistigt ist einer, der mit seinem Leib und seinen Gefühlen wenig anfangen kann. Positiv vergeistigt ist für mich ein Lieblingsbeispiel immer die Hand des Klavierspielers oder der Klavierspielerin. Das ist auf der einen Seite zutiefst leiblich, sinnlich und zugleich zutiefst durchgeistigt im guten Sinn. Sensibel für die Musik, für die Tasten des Klaviers. Das heißt, es hört nicht auf, du hörst nicht auf, sinnlicher Mensch zu sein, sondern du wirst im tiefen Sinn mehr sinnlich, wenn dich Gottes Liebe berührt und durchwirkt. Oder anders gesagt, Agape macht Eros und Philia nicht zunichte, sondern schöner und tiefer. Ich habe noch hingeschrieben, vergleiche den Unterschied zwischen einem Säufer und einem Weinliebhaber. Ja, also einer, der sauft, der konsumiert einfach, damit er einen Rausch kriegt. Und einer, der sich am Wein freut, für den wird Wein trinken viel schöner, tiefer, weil er ihn kennt, weil er ihn mag, weil sich ihm das Geheimnis des Weines aufschließt, als jemanden, der einfach sagt, kriege ich die Pulle Aldi Happy und gib mir den Rest. Umgekehrt gilt auch, das ist natürlich für uns die Herausforderung, wo Sexualität um eine ihrer Dimensionen reduziert wird. Und die Dimensionen sind eben ganzheitlich, verbindlich. Wir tun was, ich gebe mich dir ganz, ich öffne mich dir ganz, ich mache mich für dich ganz nackt, verletzlich und bin offen für neues Leben. Wo eine dieser Dimensionen gewissermaßen wegfällt, wo wir es reduzieren, reduziert der Mensch aus einem Ich-Interesse diesen heiligen Liebesakt eigentlich. Ne? Also er hat halt, ich brauche jetzt meine Befriedigung und dann eliminiere ich mal alle anderen Bedeutungsdimensionen davon und mach halt jetzt was, wozu ich Lust habe. Auch da, wenn ihr euch jetzt ertappt fühlt, herzlich willkommen. Wir sind, keiner von uns ist ganz heil. Nur natürlich gesprochen, also unerlöst ist unsere Sexualität wie ein Wildwasserbach, der einen Berg hinunterstürzt und sich alle möglichen Wege, Nischen, Seitenarme sucht und baut und irgendwo hin tendiert. Also eher desintegriert als integriert. Ja? Und damit er aber ein großer Fluss wird, braucht er ein Ufer, klare Grenzen, innere Ausrichtung. Ähnliches Bild ist der Baum, den der Gärtner pflanzt, der soll grad wachsen, der soll stark werden. Und wenn er da rumwuchert, dann müssen manche Zweige abgeschnitten werden, damit er aus der Mitte Saft hat und wachsen kann. So ähnlich bedeutet es, Sexualität im guten Sinn kultivieren, ja, in die Bahn bringen. Nicht damit wir, weil wir uns knechten wollen, sondern damit sie menschengemäß, personengemäß wird und dem Geheimnis entspricht, das Gott in uns hineingelegt hat. Also das spannende Phänomen für Menschen, die mit Christus leben, wird Sex mit einem Lebenspartner oft, ja, ich sage oft, weil das, wisst ihr, jeder Mensch hat andere Voraussetzungen, jeder kommt von woanders her, jeder hat eine andere Erziehung, jeder ist ein anderer Typ. Also bei dem einen reicht es tiefer, der andere kämpft länger damit rum und so weiter. Ne? Wir sind alle unterschiedliche Typen, deswegen sage ich oft oder grundsätzlich ist es so, aber nicht, dass du meinst, um Gottes Willen, jetzt bin ich vielleicht schon verheiratet und der Sex mit meinem Partner ist öde und langweilig und jetzt sagt der Bischof, ne, da muss Gott rein, da wird es schöner. Ich glaube das ehrlich. Auch wenn der Partner dann an Gott glaubt und wenn wir lernen, dadurch sensibler füreinander zu werden. Aber ich will jetzt niemandem schlechtes Gewissen machen, wenn er das nicht erlebt. Das ist unser Glaube und ich glaube, das ist die tiefe Wahrheit und Wirklichkeit über Sexualität. Aber, und das ist irgendwie auch das Spannende, Sex mit dem Lebenspartner wird, wenn du mit Christus lebst, zugleich einerseits schöner, inniger, andererseits weniger drängend und in diesem Sinn auch weniger wichtig. Versteht ihr? Also du musst jetzt nicht dauernd irgendwie deinen Trieb befriedigen und erfüllen. Es drängt nicht so, wenn du in der inneren Freiheit lebst, dass du mit dem Herrn lebst. Eben weil es auch, wir glauben, auch der jeweiligen Lebenssituation angemessen ist. Ein Christ kann, glaube ich, leichter lernen, auf Sex zu verzichten, kommt, glaube ich, besser klar mit der Situation, dass er zum Beispiel entweder das bewusst wählt, um des Himmelreiches willen, wie Jesus im Matthäus-Evangelium sagt, oder aber er ist ungewollt und verheiratet, er findet keinen Partner, keine Partnerin. Was soll er dann machen? Soll er ins Puff gehen oder soll er sich dauernd selbst befriedigen? Das ist nicht die Lösung. Ne? Aber die Lösung besteht auch nicht darin, dass du alleine mit dem Herrn, dass du nur wenn du einen Partner hast, dass dein Leben dann gelingt. Dein Leben ist auf Gott ausgerichtet, du bist bestimmt und berufen, in Gott und mit Gott aufs ewige Leben zuzugehen. Das heißt, ich kenne Christinnen und Christen, die sich auch nach einem Partner oder einer Partnerin sehnen, aber die damit eigentlich nicht viel Stress haben, weil sie echt tief im Glauben ruhen. Und ich kenne andere, die tun sich schwer mit dem Glauben und sind irgendwie permanent unglücklich und auf der Suche, weil sie endlich jemanden finden, weil sie meinen, diese Gesellschaft macht einem vor, dass unser Leben nur dann irgendwie ins Ziel kommt, wenn am Ende er und sie zusammenkommen und die große romantische Liebe explodiert und dann ist alles gut. Ne? Vorsicht vor dem Ding. Du bist bestimmt für das Leben mit Gott, wie jeder von uns. Ne? Das heißt, es gibt Menschen, die ungewollt Single sind oder unverheiratet sind oder stell dir vor, du bist verheiratet, vielleicht nicht mehr ganz so jung verheiratet oder auch jung verheiratet und auf einmal wird dein Partner krank oder gelähmt und es gibt keine Möglichkeit mehr, mit ihm das Bett zu teilen. Was machst du dann? Also ich glaube, wenn du Christ bist, dann kannst du auch in dieser Herausforderung gehen und wachsen, gerade wachsen in der Liebe, die umsonst ist. Ich habe mal ein Beispiel gehört, das hat mir jemand, mit dem ich sehr befreundet bin, mal erzählt. Der hat gesagt, er hat innige Bekanntschaft mit einem Brautpaar gehabt, wo sie einander unfassbar geliebt haben. Und dann hat sie kurz nach der Ehe einen Unfall gehabt und ihr sind durch den Unfall beide Beine abgetrennt worden. Und dann waren sie miteinander im Urlaub und er hat sich um sie gekümmert und sie waren dann im Meer beim Baden und dann hat er sie noch rausgetragen aus dem Wasser, hat sie auf die Liege gelegt und hat gesagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt und ist davon. Und war nie wieder gesehen. Und die Frage ist, wen hat der eigentlich geliebt? Und wie und mit was? Ne? Also ich sage nur, ich glaube, Christen, die aus einer tieferen Dimension ihres Lebens ihr Leben gestalten, gehen leichter mit der Herausforderung um, auf Sex verzichten zu müssen in bestimmten Lebenssituationen. Es ist kein Unglück. Ja? Wichtiger Punkt. Wenn ich sage, es geht leichter, dann heißt es nicht, dass es trotzdem nicht ein Problem wäre. Das sage ich auch in Richtung derer, die sich womöglich für ein zölibatäres Leben entscheiden. Es bleibt eine Herausforderung und die Herausforderung ist, dass du ein persönliches, substanzielles Gebetsleben mit dem Herrn hast, ein Beziehungsleben mit dem Herrn, das diesen Namen verdient. Andernfalls tendieren wir schnell zu Ersatzbefriedigungen, Essen, Trinken, Süchte aller Art. Ja. Warum sind wir alle potenziell Süchtige? Das schließt potenzielle Sexsucht mit ein. Warum? Weil du gebaut bist für den Unendlichen und Sucht ist die Perversion der Sehnsucht nach dem Unendlichen, weil, hat der Hegel mal gesagt, der Philosoph, die Natur der Sucht ist es, unstillbar zu sein. Das heißt, die Natur geht gegen unendlich, hört nie auf. Du willst immer mehr und immer wieder. Ist die pervertierte Version von, du bist gebaut für den Unendlichen, der alleine dein Herz befriedigen und stillen kann. Unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir, sagt der heilige Augustinus. Weil die innere Heilung, das habe ich gerade gesagt, in diesem Leben nie vollständig sein wird und die Gebrochenheit bleibt, bleiben wir in diesem Feld immer versucht und verwundbar. Paulus sagt im Römerbrief mal, wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Unser Leib, die Integration kann bis zu einem gewissen Grad gelingen und du hast trotzdem einen sterblichen Leib, der auch nicht sterben will, ne? und immer wieder irgendwie Probleme macht und der alte Adam und die alte Eva in uns kämpfen auch gewaltig. Das bedeutet deswegen auch, wir dürfen Sexualität auch nicht überidealisieren. Also du musst nicht meinen, um Gottes Willen, ich habe das jetzt noch nie erlebt und wenn ich es nie erlebe, dann bin ich kein ganzer Mann und keine ganze Frau. Auch Quatsch. Eheleute sagen dir, manchmal ist Sex einfach nur alltäglich, manchmal auch peinlich, manchmal auch lustig, manchmal auch langweilig, weil du auch ein gebrochener Mensch bist und bleibst. Ne? Das ist nicht einfach nur so, dass du abgeschossen wirst, weil du jetzt endlich mal irgendwie Sex hast oder sowas. Ne? Innerlich meine ich, oder den sowas. Wenn Sexualität einseitig vom Eros dominiert wird, bleibt sie unstet, flatterhaft, oberflächlich, vor allem lustorientiert und entfaltet eher zerstörerische als aufbauende Energie. Wegen sexueller Leidenschaft passieren in der Welt auch ungewollte Schwangerschaften, Ehedramen, Kriege, Morde, allerhand solche Sachen. Und wenn du zum Beispiel ein Problem mit Pornografie hast, dann hat es auf dein Leben im Grunde auch zerstörerische Wirkung. Also ich möchte es sehr deutlich sagen, weil es etwas ist, was heute unglaublich verbreitet ist, weil es das Zerstörerische ist, kommt schleichend, du merkst es im Grunde nicht, du merkst es im Grunde erst nach einer Zeit. Dein Blick auf den anderen Menschen als Sexualpartner oder als Objekt wird dringender, durchdringender, begierlicher, weniger den anderen als anderen sehend, sondern den anderen als Lustobjekt sehend und deine Beziehungsfähigkeit deine Freundschaftsfähigkeit geht dadurch zurück, wird vermindert, vielleicht sogar zerstört, je nach dem Grad des Hineingezogenwerdens. Und das ist etwas, was dein Leben nicht auf Dauer erfüllt, weil es ich-bezogen ist und ich-bezogen bleibt. Deswegen würde ich dir einfach nahelegen, nochmal, das ist nicht, ich habe das schöne Beispiel mal gehört von jemandem, der als ehemaliger pornografiesüchtiger Menschen begleitet hat, die von dem Problem betroffen waren. Und wenn es besonders fromme Leute waren, dann hat er sie gefragt, was glaubst du, wie schaut Christus auf dich, wenn er dich dabei sieht, wie du Pornos guckst und dich vielleicht gerade selber befriedigst? Wie schaut Christus auf dich? Und dann ist der erschrocken und hat gesagt, um Gottes Willen, das mag ich gar nicht sehen, ich drücke ihn ja weg oder so ähnlich. Und er hat gesagt, ich glaube, der Herr sitzt neben dir, umarmt dich, wäscht dir die Füße, küsst dich und sagt, es tut mir so leid, dass du dich da hast reinziehen lassen. Ich will dir helfen, dass wir miteinander da rausgehen. Der Herr liebt dich auch dann, wenn du meinst, du sitzt im Abgrund. Also ich würde dir raten, versuch dieses Thema anzugehen. Ich bin kein Experte, ich weiß nicht, wie ich weiß, dass es inzwischen Gruppen gibt, die sich darum kümmern, Selbsthilfegruppen oder auch, ich glaube auch, dass es wichtig ist, ins Gespräch zu bringen, in eine geistliche Begleitung, in jedem Fall auch in die Beichte, aber Gemeinschaft hilft wahrscheinlich besser als zu sagen, du wirst damit alleine fertig. Leben wird egozentrisch, mögliche Geschlechtspartner reduziert auf ihre Qualität, ein geeignetes Lustobjekt zu sein. Wenn in der Sexualität Philia wächst und der Eros zurücktritt, ist es also in seiner Wichtigkeit, ist es selbstverständlich gut. Zugleich wird es möglich, dass man meint, die anfängliche wesentliche Basis, nämlich die leidenschaftliche Liebe, den Sex, dass der irgendwie zurückgeht, dass der vielleicht wegbricht, man denkt, es wird langweiliger, mit anderen Partnern scheint es aufregender, dann trennt man sich und beschließt, wir wollen aber gute Freunde bleiben. Meistens ist es dann doch nicht so gut. Ich sage das nur, weil auch die gute Freundschaft nicht automatisch ich-frei ist oder ego-frei ist. Das sind wir ohnehin nie ganz. Aber die Schwierigkeit ist, wenn junge Menschen sich finden und zu früh miteinander das Bett teilen und dann meinen, darauf ihre Freundschaft aufzubauen, dann kann das sehr schnell illusionär werden. Und dann merkst du plötzlich, das, was dich da verbunden hat, das ist nicht wirklich tief und du stellst plötzlich fest, dass der andere doch anders ist und dann geht es halt wieder auseinander. Wenn an Agape dazukommt, also die Liebe Gottes, dann wird der andere Mensch als Ganzer wichtig und bleibt es. Und die Frage, ob, wann, wie lange man Sex hat, tritt zurück. Für die Partner ist dann wesentlicher, dass sie miteinander in der Liebe stehen, die in ihrem Wesen keusch ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Liebe Gottes ist in ihrem Wesen keusche Liebe oder lautere Liebe. Warum? Sie meint den anderen nicht begierlich. Sie liebt den anderen um seinetwillen, um seiner selbst willen. Ja? Das ist der tiefere Sinn von Keuschheit. Es ist nicht einfach ein Verbotsakt. Wenn du mit einem Partner, einer Partnerin Sex hast, ohne verheiratet zu sein, tust du was mit ihm, was eine Ehe erst zur Ehe macht. Also du tust einen heiligen Akt. Wenn du mit dem schläfst, ohne dass du mit ihm wirklich was zu tun hast. Das heißt, du knüpfst eine Art leibseelisches Band mit ihr, mit dieser Person, das sich dann in dein leibseelisches Gedächtnis einschreibt. Wie kann man das verstehen, was das ist? Naja, jeder, der sich schon mal getrennt hat, der weiß, dass es Spuren hinterlässt. Und jeder, der ernsthaft mit der Partner, mit einer Partnerin zusammen ist, der vorher schon das Bett geteilt hat mit jemand anderen, der weiß irgendwie, das ist eine Wunde für meinen Partner, für meine Partnerin. Ne? Und dann fragt man, mancher ist dann ganz neugierig, mancher will es überhaupt nicht wissen, weil da irgendwas ist, was bleibt im Partner, was der schon oder die schon mit jemand anders geteilt hat, wo man in sich weiß oder wünscht, das ist eigentlich was Exklusives, was zu uns zwei gehört und im Grunde für ein Leben gehört. Ja? Die Lösung solches Bandes ist oft tief schmerzhaft, verletzend und demütigend. Das heißt aber nicht, dass sie nicht geheilt werden kann. Also auch das ist meine persönliche Erfahrung. Ich bin ja erst als 30-jähriger Ordensmann geworden und habe in der Zeit auch Erfahrung gehabt. Aber auch das möchte ich als Zeugnis geben. Und das ist im Grunde auch die Herausforderung. Ich glaube, das, was ich sage heute hier und versuche in diese Gesellschaft auch hineinzusagen oder an Menschen, junge Menschen dieser Gesellschaft, das kann man im Grunde erst verstehen, wenn man versteht, was Christus mit dem Herzen eines Menschen machen kann. Wenn man das nicht versteht, ist das alles nur reaktionär und von gestern und altmodisch und geht nicht mit der Zeit, wenn man es nicht versteht. Ja. Ich habe nach den fast 7 Jahren, die ich mit meiner Partnerin zusammen war, und es war echt auch eine intensive und schöne und tiefe Partnerschaft, aber ich habe dann einen anderen Weg gefunden oder entdeckt oder gehen müssen fast, weil ich diese Berufung zum Ordensleben verspürt habe und habe gewusst, ich habe mit ihr was geteilt, gelebt, was ich eigentlich nicht eingeholt habe. Wir waren noch nicht verheiratet. Ne? Und das hat massive Verletzung erzeugt. Und von dort her habe ich verstanden, dass die Kirche mit dem, was sie über Sexualität sagt, recht hat. Weil es wirklich auch verletzend war. Ist auch einigermaßen geheilt. Meine frühere Partnerin ist auch verheiratet und hat auch ein Kind und es ist ganz in Ordnung und unser Verhältnis auch. Aber es war massiv verletzend, weil du mit deinem ganzen Dasein, deiner Leiblichkeit, was tust und zeigst, was eine Verheißung bist für den anderen, die du nachher nicht einlöst. Also in meinem Fall, ne? Weil wir nicht verheiratet waren. Okay, das mache ich jetzt nicht, jetzt habe ich schon so viel gesagt, das mache ich vielleicht das nächste Mal dann. Literaturempfehlung, 2 Bücher, einmal Theologie des Leibes für Anfänger, Christopher West. Theologie des Leibes ist ein Begriff, den Papst Johannes Paul selber geprägt hat. Papst Johannes Paul II. Hat in vielen Katechesen über mehrere Jahre hinweg als Philosoph, als Mensch, der nachdenkt, als Theologe, als Lehrer der Kirche intensiv über das Geheimnis des Leibes nachgedacht und wie das mit der Schrift zusammenhängt und uns so eine schöne, tiefe, positive Sicht auf Sexualität geschenkt, dass es wert ist, das alles auch wirklich zu studieren. Und der Christopher West ist jemand, der eben diese Einführung da geschrieben hat. Das ganze Ding sind, ich glaube, 2000 Seiten, wenn man sie normal druckt, was der Papst da in jeden Mittwoch Schritt für Schritt entfaltet hat. Ne? Oder, das ist auch ein schönes Buch, Birgit und Corbin Gams heißen die und Pfarrer Leo Tanner, Sexualität als Liebeskraft leben, sehr praxisorientiert, viele Fragen behandeln. Damit meine ich, da stehen ganz viele Hinweise für Menschen von heute, die Fragen nach Sexualität haben. Und hallo, die Fragen hat jeder. Keiner lebt ein ideales Sexleben, selbst wenn er glücklichst verheiratet ist. Es gibt niemanden, also die Sehnsucht ist in allen da, aber es gibt kaum jemanden, der damit nicht irgendwie Fragen verbindet und sowas. Für das habe ich im Vorwort geschrieben. Pfarrer, der über Sex schreibt, naja, ist egal. Also das nochmal so als Literaturempfehlung.